Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi Urs.
Hi Tobi.
Urs, es gibt doch manchmal in so Spieleshows und Talkshows das Spiel, dass zwei mit einer Trennwand gegenüber sitzen, beide haben einen Gegenstand in der Hand und dann müssen sie beschreiben, was sie jetzt gerade vor sich haben und der andere muss entscheiden, ob das richtig ist oder ob es gelogen ist. Das Spielchen können wir jetzt auch mit unseren Zuhörern spielen, okay. Indem ich jetzt einfach behaupte und beschreibe, wie wir hier gerade den Podcast aufnehmen. Also, ich sehe uns beide hier jetzt gerade in der Küche, in unserem Büro stehend. Du hast das Mikro in der Hand, weil du deinen Mikrofuß abgebrochen hast vorher. Wir mussten in die Küche fliehen, weil alle Kollegen alle anderen Räume besetzt haben und wir keinen anderen gefunden haben. Und mein Mikro steht auf so einem Abdeckdings für die Mikrowelle, weil es sonst zu niedrig wäre. Richtig oder gelogen?
Muss ich das jetzt sagen, ja?
Das ist jetzt die Zuhörer.
Ist alles richtig, Tobi. Du hast nur den 1,5 Kilo Osterhasen oben auf dem Schrank vergessen, der uns dabei zuschaut. Der total irritiert ist. Aber ich habe gerade ein Foto gemacht. Ja. Das werden wir dazu posten.
Wir können es auflösen, ob es stimmt oder nicht.
Ja.
Sehr gut.
Also, war ein guter Einstieg und passend zu unserem Thema heute.
Ja, absolut. Weil wir reden heute, wir machen heute mal den Deep Dive für Fortgeschrittene sozusagen zum Thema externe Bestätigung oder wie man früher gesagt hätte, Drittbestätigung. Da gibt's nämlich ganz passend, ja, wir haben letzte Folge uns darüber unterhalten, welche IDW-Veröffentlichungen es gibt und welche wir da auch für die Praxis für relevant halten. Da gibt's ein überarbeitetes Fragen- und Antwortpapier zum Thema externe Bestätigung. Zum ISA 505. Und da wollen wir einfach mal so ein bisschen durchflippen nochmal. Was sind eigentlich externe Bestätigungen? Das wollen wir aber eher kurz halten, sondern wir wollen uns auf ein paar Spezialfragen konzentrieren und einfach mal schauen, was da so die Fragen und Antwortenpapiere sagen und was das mit der Praxis zu tun hat.
Mhm. Genau. Gehen wir mit der Definition?
Ja.
Oder?
Ja.
Was versteht man unter externen Bestätigungen?
Genau. Was versteht man darunter?
Ja, das würde ich jetzt mal hier tatsächlich kurz ablesen, weil ich glaube, das ist jetzt, oder?
Ja. Ja.
Also Bestätigung aus externen Quellen sind nach der Definition des ISA-DE 505 Prüfungsnachweise, die als unmittelbare schriftliche Antwort eines Dritten der bestätigenden Partei an den Abschlussprüfer, das ist wichtig, da werden wir nachher auch noch kommen, in Papierform. Wenn man es jetzt so stehen lassen würde, wäre es komisch tatsächlich, weil heute da ganz wenig über Papier läuft. Oder auf einem elektronischen oder anderen Medium erlangt werden. So.
Ja.
Ja. Abzugrenzen hiervon sind mündliche Auskünfte. Klar, macht Sinn. Die Begriffe Dritter und bestätigende Partei werden in diesen Fragen erwarten daher synonym verwendet. So,
sehr gut.
Jetzt haben wir einiges gelernt. Wahrscheinlich können relativ wenige jetzt damit was anfangen und fragen sich, ja, okay, was soll das jetzt bedeuten? Deswegen, Tobi, fangen wir gleich mal damit an.
Ja.
Für welche Abschlussposten bzw. Risiken könnte man denn zum Beispiel solche Bestätigungen einholen?
Ja, also wir können grundsätzlich natürlich auf alte Folgen von uns verweisen, weil wir haben schon ganz in der Historie mal Folgen gemacht zum Thema Bankbestätigung. Wir haben die Folge zu Drittbestätigung allgemein und zu Forderungen und Verbindlichkeiten. Da haben wir schon ganz viel erzählt darüber. Aber wir fassen es nochmal kurz zusammen. Also typische Posten sind natürlich Banken, ja, Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute, Bankguthaben, Haftungsverhältnisse damit auch, ja, die Anhangsangabe, die man damit abfragt und dann natürlich Forderungen und Verbindlichkeiten, also Debitoren und Kreditoren, Saldenbestätigung, Vorräte wäre denkbar, ja, also wenn es irgendwie ein Lager gibt, das ein Dritter verwaltet, in dem das Mandat die Gesellschaft eben wesentliche Vorratsbestände hat, dann kann ich mir auch die bestätigen lassen und kann mir insbesondere bestätigen lassen, dass die Inventur durchgeführt wurde und mit welchen Ergebnissen. Das sind wahrscheinlich so die klassischsten Positionen. Dann gibt's noch.
Das sind übrigens die, also ich erinnere mich immer an die Diskussion oder mit die Fragen von meinen jungen Assistenten, die haben gesagt, was sind denn diese Bestätigungen mit diesem Lager? Ich verstehe gar nicht. Und dann in den Checklisten stehen immer Konsignationslager. Das sind so die typischen Fälle. Also ein Kunde hat ein Konsignationslager bei einem Dritten. oder ein Mandant bei einem Dritten, dann fragt man den Dritten bitte zur Bestätigung der Bestände zum Beispiel an. Also es gibt ja verschiedene Arten von Konsignationen, welche die ich bei mir habe von Dritten oder die ich bei anderen Dritten habe. Da muss ich nämlich fragen, hast du wirklich 100 dort rumliegen? Ja, und dann muss er mir das bestätigen. Das ist schlussendlich nichts anderes wie eine Bestätigung für eine OP-Forderung oder sowas.
Ja. Genau. Ja, und sonst ist natürlich alles denkbar, was irgendwie eine Bank, ein Kreditinstitut ausgeben kann, sind es Wertpapiere, irgendwelche Finanzinstrumente und so weiter, die das Unternehmen eben halten kann. Theoretisch auch einzelne Transaktionen, ja, wenn es irgendwie eine sehr wesentliche Umsatz- oder Beschaffungstransaktion gibt, die kann man sich auch mal bestätigen lassen. Vielleicht ist das dann auch eher eine mündliche Auskunft oder ähnliches, aber da ist dann der Übergang wahrscheinlich fließend.
Ja, gut.
Sehr schön.
Jetzt haben kennst du noch die Folgennummern, wo wir das besprochen haben?
1, 2, 3, ich weiß
nicht. Also es zieht sich durch. Ja.
Immer wichtig.
Ja, das Transkript
dazu. Aber wenn man die Folgen nochmal hört, ein Begriff werden wir mit absoluter Sicherheit öfters erwähnt haben, das ist das Thema Kontrolle. Kontrolle über das Verfahren. Mhm. Du hast es schon ein bisschen angedeutet in der Definition. Das Wichtige an solchen externen Bestätigungen ist nämlich, dass ich als Prüfer über den gesamten Prozess des Bestätigungsverfahrens Kontrolle erwahre. Ja, und das ist insbesondere erforderlich, sagt auch das Fragen- und Antwortenpapier, damit meine Prüfungsnachweise natürlich verlässlich sind und ich einfach auch Prüfungssicherheit daraus gewinnen kann. Das Problem ist ja, ich kenne vielleicht den Dritten ja gar nicht persönlich, sondern das ist halt eine Bank, das ist halt ein Debitor und Kreditor. Mir antwortet da irgendjemand und um irgendwie sicher sein zu können, wer das ist, muss ich einfach die Kontrolle darüber haben, wen ich da eigentlich anschreibe, warum ich ihn anschreibe, was ich wissen will. Ja, und dass ich auch die Antwort direkt von ihm bekommen habe.
Was heißt denn Kontrolle? Mal ganz praktisch.
Control.
Nicht im Englischen. Nee, was heißt denn Kontrolle über so ein Verfahren zu haben?
Ja, ich muss mir immer im, also heißt im Grunde, ich lege fest, welche Informationen eingeholt wird. Ja, also wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte Debitor- und Saldenbestätigung einholen, dann lege ich erstmal fest als Prüfer, ich tue das.
Ja,
ich kann ja auch sagen, aufgrund meines risikoorientierten Prüfungsansatzes, ich brauche gar keine Bestätigung. Mhm. Ich kann das anders prüfen oder das sind nur Privatpersonen als Kunden, die werden eh nicht antworten, dann schreibe ich die gar nicht an. Also das ist der erste Schritt. Mhm. Dann entscheide ich als Prüfer natürlich, welche Informationen ich überhaupt einhole. Ja, was frage ich denn an? Mhm. Einzelrechnungen, Salden bei Banken, je nachdem, welche Informationen ich halt brauche. Ich wähle aus, wen ich anschreibe, ja, welchen Debitor, welche Stichprobe ich auswähle. Und dann ganz konkret, wenn wir jetzt um die Schreiben selbst sprechen, ich bin dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die richtigen Schreiben an die richtigen Personen verschickt werden. Ja, wenn man früher an Briefe denkt oder vielleicht heute auch ab und zu mal noch, ich tüte die ein, bringe sie zur Post und verschicke sie. Und die Antwort von dem Dritten geht natürlich auch per Post, per E-Mail oder ähnlichen technischen Mitteln an mich als Prüfer zurück, sodass ich sicher sein kann, dass der Richtige mir die Informationen zukommen lassen hat.
Ja, also schlussendlich, du übernimmst halt die Kontrolle für das Verfahren.
So ist es.
Ja, faktisch heißt, der Mandant hat da nichts zu melden. Ja, genau. Das ist wichtig, das könnt ihr euch unterm Strich auch merken. Also weder bei der Art der Anschriebe, noch bei der Auswahl der Debitoren, noch bei dem Versand, noch beim Rücklauf, das hat den alles nicht zu interessieren. Der hat früher immer, Tobi, du erinnerst dich vielleicht noch, früher haben wir immer Briefe eingetütet. Und zwar noch und durch Hunderte von Stichproben.
Ja.
Und dann war es immer so, dass quasi der Außenumschlag schon vorbedruckt war.
Mhm.
Und der Rücksendeumschlag ging immer direkt an uns, WPG. Ja, und da in diesem Anschreiben stand auch drin, wir erlauben Ihnen die Kontaktaufnahme und die Bereitstellung der Informationen an unseren Wirtschaftsprüfer und so weiter, da war dann so ein Begleitschreiben dabei. Aber wichtig war, dass er das nicht dem Mandanten zurückgeschickt hat, sondern dem WP. So, und dann kamen die ganzen Dinger wieder zurück, dann hat man wieder voller Hektik und Panik diese Excel gesucht, in der man die Auswahl getroffen hat und dann auch dokumentiert hat, dass man verschickt hat. Das war ja auch einmal ein riesen Hackmack. Ja, und dann hat man dort die Werte eingetragen, die da zurückkamen. Aber schlussendlich ist das wichtig, weil es gibt ja immer noch, wenn man Prüfungsnachweise bekommt, gibt es immer die zwei Kriterien, die man berücksichtigen muss. Einmal die Qualität, also die Verlässlichkeit und Quantität. Das sind eigentlich die zwei Merkmale. Und jetzt, wenn man sich überlegt, die Verlässlichkeit der Informationen, die ich da bekommen habe, im Sinne von Prüfungssicherheit, ist natürlich, wenn ich es von einem externen Dritten bekomme, extrem hoch. Du hast es ja gerade schon gesagt gehabt. So, und wenn ich da sehr hohe Verlässlichkeit rausbekommen, dann brauche ich weniger Quantität, um aufs gleiche Prüfungsergebnis zu kommen. Und das ist natürlich der ganze Clou dahinter. Wenn jetzt aber der Mandant da ständig reinpfuscht und sagt, ach, ich verschick's ihn, und ich bin mir sicher, jeder, der hier diesen Podcast hört, hat schon mal die Situation gehabt, wo der Mandant gesagt hat, machen Sie sich doch keine Sorgen. Oh,
ich hab's schon verschickt.
Ich hab schon, das war, hatte ich auch schon mal so, ja, okay, bringt dir nichts, dann schicke ich nochmal neue hinterher oder jemand anderem. Da darf man sich nicht reinreden lassen. Da wird der Mann dann manchmal ein bisschen übergriffig. Liegt auch da dran. Das habe ich nämlich letztens auch mal gesehen. Oh, das ist schon ein bisschen länger. Schon 4 oder 5 Jahre letztens. Dass ein SAP-System tatsächlich die Möglichkeit hat, die Bestätigungsschreiben direkt auszudrucken in der Vorlage. Und die werden dann auch an den Mandanten wieder zurückgeschickt. Also die Vorlagen sind komplett nutzlos für uns als Wirtschaftsprüfer, weil wir da nicht die Kontrolle drüber behalten, sondern der Mandant. So, und damit ist das Thema erledigt. Darum achtet drauf. Unabhängig jetzt davon, ob man das noch eintütet, ich hoffe, das betrifft nicht mehr so viele, oder digital versendet, das hoffe ich, betrifft sehr viele, geht es doch immer wieder darum, die Kontrolle zu bewahren. Wer wird angeschrieben? Wie wird er angeschrieben? Wann wird er angeschrieben? Das kann ja mal ein Überraschungsmoment sein, dass man auch unterjährig mal jemanden anschreibt, in einer Vorprüfung oder sowas. Und dann hat die ganzen Rückläufe auswertet und zwar direkt von dem Dritten und nicht über den Mandanten zurückgespiegelt bekommt.
So, jetzt steigen wir mal in Sonderfragen noch so ein bisschen ein. Wir wissen, wir haben die Kontrolle.
Ja.
Jetzt hast du schon von Qualität und Quantität und so gesprochen. Was wäre denn ein Fall, wo du sagst, ah, ich will jetzt irgendwie Debitoren vielleicht anschreiben und so, aber irgendwie bei der und der Partei sage ich, nee, das ist gar nicht geeignet dafür, es halt eine Bestätigung an die zu schicken. Was könnte da so ein Grund sein?
Wow, das gibt jetzt sehr viele Gründe tatsächlich. Ja. Und ein Grund kann sein, wenn man einfach aus der Vergangenheit weiß, der antwortet eh nicht. Stichwort große OEMs, also Automobilhersteller in Deutschland, jeder wird es kennen. Wenn du denen eine Bestätigung schickst, dann kriegst du halt nichts zurück. Das kannst du machen, kannst du aber direkt lassen. Ich würde trotzdem empfehlen, es immer mal wieder zu machen, aber tatsächlich kann man direkt schon beim Versand davon ausgehen, dass da nichts kommt und das alternativ prüfen. Man kann natürlich auch andere Fragestellungen sich mal überlegen, ist er überhaupt in der Lage, das zu beantworten? Also Stichwort, ich schicke jetzt das Bestätigungsschreiben auf Deutsch nach China und erwarte eine Antwort darauf. Kann ich jetzt schon sagen, wird nichts kommen oder das, was zurückkommt, kannst du direkt nicht verwerten. Und da muss man sich schon Gedanken machen, an wen verschicke ich das, gerade wenn es im internationalen Kontext ist. Kann er das überhaupt verstehen? Kennt er das System überhaupt? Muss ich ihn vielleicht davor abholen? Das sind alles so Gründe, die man berücksichtigen kann. Ja, kennst du noch einen Grund?
Ja, ich meine, was auch immer gefährlich ist, wenn man so über verbundene Unternehmen, verbundene, nahestehende Personen spricht, da ist natürlich auch immer die Frage, macht es da Sinn, eine Bestätigung hinzuschreiben? Ist es überhaupt eine wirkliche Drittpartei? Oder habe ich aufgrund der Nähe zu meinem Mandanten da eh schon Zweifel, ob die Antwort jetzt unabhängig ist und dann zutreffend ist? Dann kann das vielleicht ein Teil der Prüfungssicherheit sein, ja, dass ich mir das bestätigen lasse. Aber vielleicht kriege ich es auch über andere Unterlagen in dem Fall besser und qualitativ sicherer einfach abgedeckt.
Genau. So, und da kann man natürlich jetzt überlegen, wie man damit umgeht.
Ja.
Oder? Man kann sich überlegen, ich nehme einfach jemand anderen.
Ja.
Ja, das wäre eine Überlegung. Ja. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich nehme jetzt den, weil der eine ist mir unangenehm, sonst muss schon begründet sein. Ja. Muss man auch dokumentieren, by the way.
Wir können auch mal eine in der Liste, die wir vor uns haben natürlich, weil wir vorbereitet sind, ist eine spannende Frage nämlich auch drin. Was mache ich denn, und das hatte ich in der Praxis tatsächlich schon ein paar Mal, wenn das Unternehmen zu mir jetzt sagt, ich habe einen ausgewählt, den ich anschreiben möchte, und das Unternehmen sagt, nee, den möchte ich nicht anschreiben. Oder den schreibt man nicht an, schreib den mal bitte nicht an, das passt nicht so ganz oder sowas irgendwie. Ja, und da ist natürlich die Frage dann, warum? Ja, das muss ich halt rausfinden. Warum will der Mandant den nicht anschreiben? Es kann ja gute Gründe dafür geben. Also ich hatte zum Beispiel in der Praxis schon die Fälle, dass es einfach Rechtsstreitigkeiten mit dem Debitoren oder Kreditoren gibt. Ja. Ja, und natürlich, wenn man den dann anschreibt und irgendwie fragt, hey, wie viel schulde ich dir eigentlich oder wie viel schuldest du mir?
Ja.
Ja, da muss man sich dann als Prüfer ja auch schon fragen, kriege ich da überhaupt wirklich eine qualitativ richtige Antwort zurück oder schreibt er da irgendwas rein, weil er ja keine rechtliche Bindung irgendwie erzeugen möchte? Auch wenn im Anschreiben immer schön drinsteht, dies ist keine rechtliche Eingeständnis, irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich muss mir natürlich im ersten Schritt mich mit dem Mandanten auseinandersetzen, muss fragen, warum willst du denn den nicht anschreiben? Was ist der Grund dafür? Und dann muss ich eben würdigen, ist das für mich jetzt ein Risiko, dass ich den nicht anschreibe? Kann ich das über andere Prüfungshandlungen abdecken und habe dann auch genug Prüfungssicherheit erhalten?
Ja.
Oder ist das jetzt hier gerade ein Prüfungshemmnis? Mhm. Ja, und der Mandant möchte einfach nicht, dass ich den anschreibe, aus Gründen, weil er vielleicht auch weiß, es ist falsch, was da bilanziert ist. Mhm. Ja, dann haben wir natürlich ein anderes Thema. Dann muss man es eskalieren lassen.
Ich denke, gerade Rechtsstreitigkeiten ist so der Klassiker, oder? Ja. Ich streite mich mit dem, den bitte nicht anschreiben. Das kam hoch und runter. Wahrscheinlich wird man viel über alternative Prüfungshandlungen dann machen.
Ja.
Und auch natürlich, wenn es eine Rechtsstreitigkeit gibt, habe ich auch eine Erwartungshaltung, was in einem Rechtsanwaltsbestätigungsschreiben drin sein sollte. Dann würde ich auch mal mit dem Rechtsanwalt darüber sprechen, wie er das einschätzt. Weil das darf man schon nicht unterschätzen, das ganze Thema. Das hat schon eine ganz hohe Relevanz. Und es gibt wenige Prüfungshandlungen, die wirklich so viel Prüfungssicherheit generieren. Ja. Und eine davon ist definitiv diese Bestätigungsschreiben einzuholen. Das kann man vergleichen mit einer Inventurbeobachtung. Wir arbeiten ja viel mit Zahlen und so weiter, aber wirklich diese Überleitung von der Geschäftstätigkeit in das Zahlenwerk, das ist schon immer ein gewisses Thema. Ja. Und heutzutage ist überhaupt gar kein Problem, eine komplette Buchhaltung zu fälschen. Jetzt will man keinem eine Fälschung unterstellen. Nichtsdestotrotz muss man das halt immer im Hinterkopf bewahren.
Ja, sehr schön.
Genau. So. Okay.
Jetzt haben wir nochmal ein Szenario.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt haben wir eine Saldenbestätigung.
Ihr merkt, wer die Folge vorbereitet hat.
Jetzt haben wir die Saldenbestätigung verschickt, kriegen leider keine Antwort zurück.
Ja, das ist doof.
Kann ich das jetzt einfach auf die Feststellungsliste packen und sagen, ja gut, ist halt eine Differenz, passt so?
Nee, natürlich nicht. Ja. Aber Tobi ist gerade erleichtert, dass ich jetzt nee gesagt habe.
Ich war gespannt, was jetzt kommt.
Nee, das geht natürlich nicht. Also ich würde mal behaupten, 30% aller Bestätigungsschreiben kommen nicht zurück. Oder 40%, das ist echt häufig. Zweite Runde auf jeden Fall anschubsen. Mhm. Gegebenenfalls, wenn es sinnvoll ist, eine dritte Runde anzuschubsen, vielleicht mit einem anderen Verfahren. Also Stichwort, ich habe es per Post verschickt, ja. Da kam nie was zurück. Mal mit dem Mandanten sprechen, sich die E-Mail-Adresse geben zu lassen, die E-Mail-Adresse zu verifizieren. Das ist natürlich auch wichtig, dass er nicht an irgendjemand geht. Oder dort auch mal anzurufen, schadet auch nicht, gibt auch Prüfungssicherheit. Das sollte man auf jeden Fall machen. So, und wenn dann jemand gar nichts mehr zurückkommt, oder einfach die Zeit, und das ist in der Regel dann der typische Fall, der Zeitdruck beginnt, muss ich mir jetzt überlegen, wie ich damit umgehe. Und da muss ich alternative Prüfungshandlungen durchführen. Und das kennen wir alle aus der Periodenabgrenzung, wenn wir jetzt an die Bestätigung schreiben, im Forderungsbereich sich vor Augen führt, dann macht man mehr oder weniger genau das, um halt die Posten zu definieren. Und deswegen, und jetzt kommt der Schlenk, empfehlen der Tobi und ich immer nicht Salden anzuschreiben, sondern OPs. Als Auswahlgrundlage zu verwenden.
Mal mindestens bei den Debitoren, ja.
Genau, bei den Debitoren. Bei den Kreditoren nicht, sondern bei den Debitoren. Da hat man ein anderes Prüfungsjahr. Aber bei den Debitoren ist es definitiv wichtig, weil, wenn ich ein Saldo eingeschrieben habe, und Tobi und ich kennen es aus eigener leidvoller Erfahrung, ja, weil früher war das häufig so der Weg, dann muss man jede einzelne Position in diesem Saldo prüfen. Da darf man nicht eine Stichprobe der Stichprobe ziehen, sondern man muss sich alles sich nochmal angucken. Und für jede Post und Rechnung, Lieferschein, Versandpapier und im besten Fall noch einen Zahlungseingang.
So ist es. Jetzt haben wir noch eine zweite Frage.
Bist du zufrieden mit meiner Antwort?
Ja, super. Okay. Jetzt gehen wir noch ein Level weiter. Wir haben jetzt eine Antwort bekommen, leider mit Differenz. Können wir einfach die Differenz auf die Feststellungsliste packen?
Nee,
auch
ich hatte auch schon mal, ich hatte schon mal Mandanten tatsächlich, da war es halt so, ich müsste jetzt, sagen wir mal, 100 haben wir angefragt gehabt, dann kam 0 zurück. Das können Sie sich auch nicht erklären, hat er angerufen, also ich war dabei, der Mandant hat angerufen, stand neben dran, ja, warum melden Sie denn 100? Ich wusste jetzt auch nicht, was ich da eintrage und habe gedacht, die machen wir lieber nichts rein und nichts ist halt 0, bevor ihr was Falsches eintragt. So, also das war dann die Antwort, war auch richtig witzig. Ja.
Sehr gut.
Weil manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal privat erlebt habt, ja, man zieht ja in der Regel per MOS oder Zufall auch ein bisschen was, ja, da kommt dann manchmal Privatperson raus, die haben halt keine Ahnung, was das sein soll. Oder irgendein Kleinstunternehmen, ja, wo keine Ahnung hat. Und dann muss man das Ding bestätigen. Wir hatten ja auch schon mal eine Saldenbestätigung hier im Haus, Tobi.
Stimmt.
Ich meine, wir wussten, was es ist, genau. Und wir wussten auch, dass es wichtig ist, das einzutragen und das Richtige einzutragen. Aber manche haben halt keinen Plan und wissen gar nicht, was die von da tragen. Die hat ja was ein oder halt gar nichts. Ja, also ein Data darf man nicht einfach eintragen. Man muss es klären. Und man muss es auch klären bis zum letzten Cent. Das ist eigentlich auch wichtig, das zu beachten. Es reicht nicht, wenn ich eine Differenz von 100 habe, dass ich 80 geklärt habe, sondern man muss es zumindest mal plausibilisieren, woher diese Differenz kommt.
Und die Nicht-Aufgriffsgrenze ist am Ende einfach nur was wir nutzen können, um zu würdigen. Wir haben jetzt festgestellt, das ist ein Einzelfehler, ja, da hat jemand doof geantwortet, ja, wir wissen jetzt, aus welcher Rechnung das Ganze kommt, der Fehler. Und dann können wir sagen, ist es wesentlich oder nicht? Und dann ist es auch gut.
Okay, genau. So Tobi, jetzt wo wir gerade bei alternativen Prüfungshandlungen sind, du hast eine wunderbare Frage mitgebracht und die finde ich wirklich gut. Welche Bedeutung haben denn Zahlungsein- und Ausgänge als alternative Prüfungshandlung? Lass uns da mal ein bisschen an deinem Wissensschatz teilhaben.
Okay. Das ist übrigens spannend, weil ich habe ja, also auch das kann ich zugeben, außersehen vielleicht zufällig zuerst das alte Fragen- und Antwortenpapier mir angeguckt und mich dann gewundert, warum das noch auf dem IDWDPS
Absicht, oder?
Referiert hat. Ja, natürlich, für Absicht. Recherchezwecke.
Genau.
Und da war die Antwort zu der Frage, also die Fragen sind größtenteils die gleichen geblieben, aber die Antwort war viel, viel kürzer. Da stand mehr oder weniger drin, Zahlungseingänge und Ausgänge sind keine alternative Prüfungshandlung. Mhm. Ich verkürze jetzt stark und vereinfache. Jetzt habe ich die Frage wieder aufgemacht im aktualisierten Fragen- und Antwortenpapier und die Antwort war viel länger. Ja, also ich habe auch nur einen Ausschnitt einfach mal in unsere Liste übernommen, aber da war eine viel, viel längere Antwort. Was schon wieder zeigt, dass da vielleicht auch ein bisschen die Denkweise zwischen den ISAs und den ISA-DEs und den IDWPS ein bisschen eine andere ist. Aber die Grundaussage ist schon die gleiche. Zahlungsein- und Ausgänge können alternative Prüfungsnachweise sein. Mhm. Kommt aber natürlich eigentlich darauf an, was du als Risiko identifiziert hast und was du mit deiner Prüfungshandlung eigentlich abdecken möchtest. Und ein Zahlungseingang, ja, wenn ich jetzt an eine Debitoren-Zahlenbestätigung denke, ja, wenn da ein Dritter wirklich gezahlt hat und ich bin mir über den Kontoauszug auch sicher, das ist eine dritte Partei, ja, dann wird da irgendwie eine Transaktion gewesen sein, weil es zahlt, so von der Argumentation, ein Dritter zahlt eigentlich nur Geld, wenn er auch was dafür bekommen hat. Mhm. Von dem her sagen insbesondere die ISAs und die Fragen- und Antwortenpapiere dazu, ja, das kann durchaus ein Prüfungsnachweis sein, der unter deiner Risikoeinschätzung ausreichen kann für die Prüfungshandlung. Aber es deutet schon sehr viel darauf hin, ja, gerade wenn du Debitoren-Saldenbestätigung hast, wo es vielleicht auch darum geht, habe ich die Periodenabgrenzung richtig abgedeckt, dann kann der Zahlungsein- und Ausgang halt kein Prüfungsnachweis sein. Mhm. Der sagt ja nur, da war eine Transaktion, aber wann der Gefahrenübergang war, kann ich letztendlich nur über andere Nachweise, Rechnungen, Lieferschein und so weiter, Frachtpapiere dann herausfinden. Also sehr individuelle Frage. Zahlungsein- und Ausgänge können mit Sicherheit immer helfen, um irgendwie nachzuweisen, da hat wirklich eine Transaktion stattgefunden. Aber ja.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Mindshift-Thema, das so ein bisschen angefangen habe, auch mit der ISA-Betrachtung mhm. und in den letzten Jahren und mit den ganzen Datenanalysen, dass man so ein bisschen mehr auf Transaktionen, also die ISA nennt es ja Scott-Apps, also wirklich Significant Classes of Transaction. Mhm. Dann kommt die Account Balances, was man früh geprüft hat und Disclosures. So, und diese Scott-Thematiken, das sind ja wirklich Transaktionen und die muss man natürlich auch verifizieren, ob die da sind. Man kann jetzt nicht nur sagen, OP ist da, sondern man verifiziert ja. Die Transaktion machen wir ja in der Regel durch den Three-Way-Match, dass man guckt, wie sind die Transaktionen durchgelaufen. Und da ist natürlich so ein Zahlungseingang der elementare Nachweis, weil niemand würde etwas zahlen, was er nicht bekommen hat. Mhm. Ja, so. Und wenn, dann wäre es schon richtig hart gefälscht. Ja. aber das ist der Grundsatzhändler, deswegen ist der auch wichtig und richtig, genau.
Ja. So, jetzt habe ich noch eine Frage da drin entdeckt, wo ich kurz nachdenken musste, aber eigentlich ist die Antwort relativ offensichtlich so von der Logik, aber jetzt habe ich eine Stichprobe ausgewählt, habe meine Debitoren-Saldenbestätigung verschickt, kriege keine Antwort. Kann ich jetzt ein neues Stichprobenelement auswählen und das ist dann meine alternative Prüfungshandlung für die das Element, das nicht beantwortet wurde?
Das ist eine Frage an mich?
Ja.
Ja. Nee. Also das sind ja zwei unterschiedliche Verfahren. Das eine ist ja erstmal mein Element, was ich prüfen will. Und das zweite ist dann die Prüfung des jeweiligen Elements.
Genau.
Und oder? So, ja, okay, du nickst. Okay, das ist gut. Die alternativen Prüfungshandlungen, die sind, jetzt gerade der Kollege mit dem Koffer vorbeigerollt. Hat schon Feierabend, 16:30. Wenn ich eine Stichprobe gezogen habe, dann waren es ja auf Basis irgendwelcher Verfahren oder auf Geradewort. Ist okay, dann habe ich aber meine Stichprobe. Damit habe ich das Element. Für die kriege ich eine Antwort. Alternative Prüfungshandlung für einzelne Elemente ist keine neue Stichprobe. Mhm. Wenn ich aber sage, okay, ich kann für dieses Element keine alternativen Prüfungshandlungen durchführen, warum auch immer, oder ich will eine zusätzliche, dann ist es eine neue Stichprobe und damit ist es dann vorgelagert. Also ich ändere quasi die Grundgesamtheit. Ja. Ich kann jetzt nicht einfach eins zu eins ersetzen. Das funktioniert so natürlich nicht.
Ja. Wenn, dann müsste ich irgendwie dokumentieren, warum dieses Element, das ich ausgewählt hatte, jetzt nicht prüfbar ist, ja. Und das kann nicht sein, ich habe einfach keine Antwort bekommen, sondern ja, dann muss ich halt sagen, warum das jetzt nicht prüfbar ist aus irgendwelchen Gründen. Und dann kann ich ein neues Element auswählen. Aber das muss dann auch gut belegt sein, warum ich mein ursprüngliches Element für nicht prüfbar halte.
Ja, und jetzt kommt ein nächstes Thema, Tobi, das würde ich kurz aufgreifen,
gerne.
Weil das zeigt auch immer wieder, dass man immer schlauer wird und auch bei dem Podcast immer wieder was dazulernt tatsächlich. Da muss ich tatsächlich meine Aussage, ich glaube, von zwei Folgen wieder revidieren. Beziehungsweise war mir da auch gar nicht ganz sicher, aber ich habe dann einmal behauptet, das ist so. Mhm. Und zwar geht es um Bankbestätigung. Also es gibt eine lange Diskussion, weil dieses Einholen von Bankbestätigung ist eine typisch deutsche Thematik. Das hat man, glaube ich, auch damals besprochen. Und ich habe dann vermutet, es steht in der DE-Textziffer. Nee, ist nicht mehr so. Das Einholen von Bankbestätigung ist keine Verpflichtung mehr. Ist ganz klar geregelt. In diesem Fragen- und Antwortenpapier steht es drin. Ja, früher war das so, dass man die einholen musste, inzwischen nicht. So, das gibt jetzt gewisse Freiräume für den Prüfer, weil man halt nicht mehr für alle Banken diese Bankbestätigung einholen muss. Ich kenne auch wunderbare Beispiele, wo man sich überlegen könnte, darauf zu verzichten. Ich sag mal klassischerweise eine Bank, wo ich nur ein Leasing abgeschlossen habe, sonst nichts. Mhm. So, dann kann ich mir überlegen, ob ich das anhand der Leasingverträge und der Zahlungen überprüfen kann. Das ist auch geeignet dafür. Aber man kommt dann immer an diesen einen Punkt, an dem man sich einfach Gedanken machen muss. Die Bankbestätigung ist ja nicht nur ein Saldo, was ich bestätige, sondern es ist eine Geschäftsumfangsbestätigung. So, weil da wird ja noch aufgeführt, habe ich irgendwo Sicherheiten, Haftungsverhältnisse und so weiter. Und ehrlicherweise, manchmal wissen Sie, man hat ja selber nicht so ganz genau. Ja. Deswegen sind diese Geschäftsumfangsbestätigungen aus meiner persönlichen Sicht elementar für eine richtig gute Prüfung. Im Einzelfall kann ich sicher darauf verzichten. Wir werden vielleicht auch mal diskutieren, wo das möglich ist, Tobi. Mhm, aber ich würde sagen, im Grundsatz, vor allem für alle Mandate, wo man das eh schon macht, wo man nicht die Diskussion mit dem Mandanten hat, würde ich das definitiv beibehalten. Und die 80 Euro, die das Ding kostet, sind es definitiv wert, weil wenn man sich mal überlegen muss, wie viel Zeit man investieren muss, um Haftungsverhältnisse dann nochmal zu validieren und so weiter, da sind die 80 Euro geschenkt dagegen.
So ist es. Ja, also man hat da eine Option, ob es wirklich eine Option in der Praxis ist. Ich weiß ja nicht. Gut, okay, ich glaube jetzt springen wir zeitmäßig ein bisschen. Wir haben auch viel schon, oder? Ja, gut.
Ja, also ich habe ein bisschen Zeitdruck mal wieder. Also Tobi, der verdreht nur aber die Augen. Also wir haben noch 5 Minuten.
Okay. Oh, wir haben noch 5 Minuten. Okay, ja. Gut. Dann können wir das Thema Versand mal noch so ein bisschen zusammenpacken.
Ja, das ist wichtig.
Ja, ich meine, ich finde es ganz witzig, wo man auch sieht, wann dieses Fragen- und Antwortenpapier ursprünglich wahrscheinlich mal entstanden ist. Halt in der Zeit, wo immer mehr der Versand ja, Richtung E-Mail gegangen ist. Und dann setzt sich das Papier und die Fragen und Antworten sehr ausführlich mit allen möglichen Techniken zusammen, wie ich sowas verschicken kann. Und stellt einfach mal die ganz simple Frage, darf ich eigentlich das Ganze per E-Mail verschicken? Ja, und darf ich elektronische Medien nutzen, um die Bestätigungsfragen zu schicken? Ja. Einfache Antwort, ja.
Ja.
Ich finde es eher witzig zu sehen, dass sich dann sehr detailliert damit auseinandergesetzt wird, wie ich jetzt sicherstelle, dass ich den richtigen Kunden erwische, die richtige Adresse erwische und der Rücklauf auch sichergestellt wird. Das sind alles Fragen, die sind berechtigt, aber ich weiß nicht, ob die bei einer E-Mail komplizierter sind als beim Brief, um ehrlich zu sein.
Ja.
Und dann wird zum Beispiel die Frage aufgeführt, spricht es eigentlich dagegen, wenn ich eine Bestätigung an eine Sammel-E-Mail-Adresse, also zum Beispiel info@kunde.com schicke? Ist das okay, das zu tun? Da ist die Antwort, ja, das darfst du tun. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Wo ich mir die Gegenfrage stelle, es stellt sich doch auch keiner die Frage, ob ich jetzt einen Brief an die Postzentrale, also, ja, weiß ich nicht. Aber gut, es ist sichergestellt. Man darf auch an Sammel-E-Mails das Ganze schicken, wenn man sich eben sicherstellt, dass es der richtige Dritte ist und man sich sicher ist, dass man die richtige Antwort bekommt. Ist ja auch gut.
Ja, das stimmt.
So, gut. Das wollte ich einfach nur noch mal ein bisschen. Ich finde es ein bisschen witzig, wie da neue, in Anführungszeichen, Technik dann so sehr zerlegt wird. Ist ja auch gut, sich damit einmal zu beschäftigen. Ja, ob das Risiko bei einer E-Mail jetzt wirklich in der Praxis höher ist als bei einer Postadresse, ich weiß ja nicht. Aber gut.
Ja, man wird natürlich ein Problem bekommen in dem Moment, wo man per E-Mail anfragt. Das macht man ja über sein eigenes Postfach in der Regel. Also lieber Kunde meines Mandanten, bitte antworte mir das Saldo. Da werden natürlich viele nicht antworten.
Das stimmt.
Ja.
Und da habe ich in der Praxis dann schon auch die Erfahrung gemacht, wie du sagst, dass man auf die eigene E-Mail nicht so wirklich gut antwortet. Ja, dann ist die Frage, kann vielleicht der Mandant doch versenden und nimmt dich halt in CC als Prüfer, finde ich, ist auch ein legitimes Mittel, um sagen zu können, ja, ich habe ja gesehen, die E-Mail ging an den Richtigen. Ja, und ich muss halt sicherstellen, dass trotzdem an mich geantwortet wird. Mhm. Gut, ich glaube, wir haben einmal einen Ritt durch tiefergehende Fragen gestellt. Ich wollte noch die wichtigste Frage, wollte ich noch mitnehmen, falls es euch interessiert, aber da müsst ihr selber in das Fragen- und Antwortenpapier gucken. Es wird nämlich auch die Frage beantwortet, ob der Versand per Fax zulässig ist. Da will ich euch aber nicht spoilern, da guckt ihr einfach selber in das Papier.
Das finde ich fantastisch, dass du das jetzt so ein bisschen als Cliffhanger da lässt. Vielleicht starten wir da nächste Woche damit und schicke ich dir einen Fax mit der Antwort.
So war's.
Das ist auch geil, weil manchmal für manche Behörden braucht man einen Fax, warum auch immer. Und dann nutze ich immer eine E-Mail. Es gibt einen Online-Anbieter, wo man Online-Faxe verschicken kann. Mhm. Und dann logge ich mich alle 3 Jahre ein. Jedes Mal ist mein Passwort irgendwie veraltet und funktioniert nicht. Ja, dann schicke ich da das eine Ding, wo es da 2 Euro zahlt. Denke mir so, meine Güte, ey, wo sind wir noch? Gut, also ein anderes Thema.
So ist es.
Genau, will mich ablenken.
Okay, ich glaube, aus Zeitgründen müssen wir heute auf die Zusammenfassung. Machst du?
Nö, die machen wir noch,
gut,
oder?
Gut, okay.
Machen wir noch. Also in aller Kürze 1 Minute, oder?
Wunderbar, dann los.
Okay, also wir haben kennengelernt, es gibt Neuerungen, ja, seit diesem Jahr, was total spannend ist. Also Tobi hat auf dem richtigen aufgesetzt, nicht auf dem alten und hat nicht unnötig das alte nochmal durchgearbeitet. Wir haben über die externen Bestätigungen gesprochen. Wir haben kennengelernt, wofür man diese externen Bestätigungen einholt, also klassischerweise Konsignationslager, offene Posten, Salden von Debitoren, Kreditoren, Banken, ja, all diese Dinge. Dann haben wir kennengelernt, warum es wichtig ist, dass der WP die Kontrolle darüber behält und wie er die darüber behält. Das ist auch sehr wichtig. Also achtet insbesondere darauf, dass euch weder der Mandant bei der Auswahl der anzuschreibenden Elemente irgendwie reinredet, noch bei der Auswertung. Ja, so die klassischen Aussage, ach, ich habe hier schon mal die E-Mail bekommen, ich leite sie ihm schon mal weiter. Mhm. Kann man vorverarbeiten, aber man muss darauf bestehen, dass man es selber bekommt. Also das haben wir alles geklärt. Und dann sind wir wirklich mal im Deep Dive in Sonderfragen eingegangen. Und da geht es insbesondere darum, was passiert denn, wenn ich einen nicht anschreiben kann und wenn ich der Meinung bin, der ist nicht qualifiziert, wie gehe ich damit um? Was passiert, wenn ich ein Delta habe? Also Stichwort alternative kompensierende Prüfungshandlung für das Ding. Und dann haben wir uns auch noch, der Tobi hat wunderbar erklärt, Zahlungsein- und Ausgehen, wofür die relevant sind. Und mein Lieblingsthema, die Bankbestätigung, wo ich heute noch was gelernt habe. Also nochmal klarstellen, nein, man braucht keine Bankbestätigung einholen. Es wird trotzdem dringend empfohlen tatsächlich, also auch von mir persönlich. Und dann haben wir Tobi noch zu verdanken, dass er uns kurz über die Einholung per E-Mail aufgeklärt hat. Und die große Frage des Faxes lasse ich auch hier in dieser einminütigen Zusammenfassung offen.
Wunderbar.
Vielen Dank, Tobi.
Dann vielen Dank und wir hören uns wieder.
Wir hören uns. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreibe uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.